Unser Thema heute Nachmittag heißt, wie können wir mit gebildeten Muslimen sprechen? Und das heißt ja wohl über Glaubensfragen sprechen. Ich muss hier ein paar Vorbemerkungen machen. Man könnte natürlich eine endlose Liste von Themen aufführen und das Gespräch ist ja wirklich auch unbegrenzt. Ich möchte mich aber auf die eigenen Erfahrungen beschränken. Und ich habe natürlich einen sehr begrenzten Erfahrungshorizont. Ich habe die meisten Gespräche geführt in Ägypten, teilweise im Sudan auf Reisen und dann in Deutschland mit Muslimen, vor allen Dingen arabischen Muslimen, die ich hier getroffen habe. Ich muss wie gestern dazu sagen, dass ich auch normalerweise nur mit Männern gesprochen habe. Die andere Vorbemerkung betrifft das Wort gebildet. Was ist das eigentlich? Wir können kaum erwarten, dass wir viele Menschen treffen mit westlich kritischer Bildung, mit einer Bildung, wo man alles kritisch hinterfragt, wie wir es ja im Westen seit der Aufklärung gewöhnt sind. Die Welt des Islam insgesamt steht noch vor der Aufklärung. Wir finden heute aber ein großes Heer von neu- und halbgebildeten Menschen, die sehr viel Wissen in sich aufgenommen haben, aber dieses Wissen zum großen Teil gar nicht richtig einordnen können. Im arabischen Bereich, das ist meine Erfahrung gewesen, können wir sehr intensive Gespräche führen, auch mit den einfachsten Leuten, auch mit Leuten, die nicht zur Schule gegangen sind. Sie haben oftmals ein erstaunliches Wissen über den Islam, wie ich das gestern auch schon sagte, durch Moschee, Predigt, islamische Vereine und so weiter. Und ich habe oft gestaunt, welches Wissen auch die einfachsten Falachen in Ägypten haben. Die wissen genau, wer unser Bundeskanzler ist. Die wissen genau, wie unser Außenminister heißt. Da habe ich oft gestaunt drüber. Dinge, die man einen Deutschen gar nicht wagt zu fragen. Ich habe den Eindruck, dass bei uns die Massen durch Bildzeitung und Bildschirm eher verbildet sind und dass wir im Orient viele Menschen mit einer ganz natürlichen Bildung finden. Das nimmt natürlich leider ab, eben weil das Fernsehen auch seinen Siegeszug gehalten hat. Aber früher, als es in den Dörfern noch kein Licht gab, da saßen die Leute eben abends stundenlang zusammen, haben erzählt. Und wenn da einer aus Europa oder von irgendwo her kam, dann hat er das, was er erlebt hat, mitgeteilt. Und hier hatten die Leute ihr Wissen. Und die hatten oftmals viel Zeit, darüber nachzudenken. Ja, so viel zu dem Stichwort gebildet. Es ist also ein sehr schillernder Begriff. Ich möchte nun die Themen, über die ich mit Muslimen gesprochen habe, einteilen. Erstens in Glaubensfragen. Und bei den Glaubensfragen möchte ich unterscheiden Glaubensfragen im Blick auf den christlichen Glauben, also Kritik am christlichen Glauben, und Glaubensfragen, die ausgehen vom Islam, also Glaubensfragen im Blick auf den Islam. Zweitens dann Fragen des Kultus, des Ritus und drittens Lebensfragen. Bei den Lebensfragen möchte ich unterscheiden allgemeine Fragen, politische Fragen und moralische Fragen. Erstens also Glaubensfragen. Hier habe ich einfach mal einige Themen herausgegriffen, die sich ständig wiederholten. Wir könnten, wie gesagt, gerade diese Reihe beliebig fortsetzen. Ich möchte beginnen mit den kritischen Anfragen an den christlichen Glauben. Erstens, wie kann Gott drei sein? Eine Frage, die uns ständig gestellt wird. Das ist ja das Grundthema des Islam. Gott ist einer in sich eins und er hat keinen neben sich. Schirk, Beigesellung, ist die wesentliche Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und nach allgemeiner islamischer Meinung machen wir uns gerade dieser Sünde schuldig, indem wir eben sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Wie kann Gott drei sein? Ich habe in Stichworten, gebe ich das nun wieder normalerweise folgendermaßen geantwortet: Gott ist einer, das ist für uns als Christen selbstverständlich, aber das tiefste Wesen Gottes können wir als Menschen gar nicht verstehen. Gott hat sich uns in menschlichen Begriffen geoffenbart, sodass wir ihn überhaupt einigermaßen erahnen können. Und Gott hat sich uns in seinem Wort in drei wesentlichen Wesenszügen geoffenbart. Gott hat sich geoffenbart als der Wille, und den nennen wir Gott den Vater, gewissermaßen das Willens- und Denkzentrum Gottes, der Vater. Gott hat sich uns geoffenbart als Wort. Gott hat sicher durch die Propheten früher geredet, aber zuletzt hat er sich als sein lebendiges Wort in der Person Jesu Christi geoffenbart. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und schließlich hat sich Gott uns offenbart als machtvolles Wirken. Und dieses machtvolle Wirken nennen wir den Heiligen Geist, Gottes schöpferische und wirkende Kraft. Gott besteht aus Wille, Wort und Wirken. Aber das alles eben in dem einen Gott. Genauso wie ich als Mensch eben ein Gehirn habe, was denken kann, was alles steuert, was ich tue und sage, genau wie ich durch mein Wort kommunizieren kann mit anderen Menschen, genauso wie ich Motorik in mir habe, mich bewegen kann, wirken kann, genauso ist das bei Gott. Wille, Wort und Wirken. So etwa, es gibt im Orient ja eine Fülle von Bildern, mit denen man die Dreieinigkeit Gottes beschreibt. Das Problem ist nur, dass das entweder ja Bilder aus der Naturwissenschaft oder Physik sind, die alle irgendwie problematisch sind, weil man Gott damit einer Materie vergleicht. Ein ägyptischer Chemiker hat mir das mal so erklärt, wie das Wasser drei Aggregatzustände hat, dampfförmig, fest und flüssig. Genauso ist das mit Gott. Gott ist einer, aber er kann mal der Heilige Geist, mal Gott der Sohn, mal Gott der Vater sein. Ist also doch eine etwas problematische Erklärung aus theologischer Sicht. Zweitens, die zweite Frage, die uns ständig begegnet: Wie kann Jesus Gottes Sohn sein? Gott hat doch keine Frau, wie kann er einen Sohn haben? Muslime verstehen die Gottessohnschaft Jesu oder unser Reden davon zunächst mal rein biologisch. Und deswegen ist meine erste Antwort immer, das ist geistlich zu verstehen. In der Bibel steht nicht nur, dass Jesus Gottes Sohn ist, sondern dass alle wahrhaft an Gott Glaubenden Gottes Kinder sind. Ich darf bekennen, ich bin Kind, ich bin Sohn Gottes. Aber Jesus ist in ganz besonderer, einmaliger Weise Sohn Gottes, während wir gewissermaßen Adoptivkinder Gottes sind, trotz unserer Sünde angenommen zu Kindern Gottes, ist Jesus von aller Ewigkeit her der Sohn Gottes. Und das heißt, sein ganzes Wesen gehört auf die Seite Gottes, nicht auf die menschliche Seite. Durch Jesus spricht Gott. Ich bringe also hier auch die Wort-Gottes-Theologie hinein. Oder dann die Königstheologie, wie ein König durch seinen Sohn Botschaften ausrichtet, regiert, so handelt und regiert Gott durch Jesus. Jesus ist mehr als ein Sprachrohr Gottes, wie etwa ein Prophet oder Apostel, sondern Jesus hat die Vollmacht seines allmächtigen Vaters. Und das kann man, wie ich gestern zeigte, dann eben durch die Geschichten des Evangeliums deutlich machen. Drittens, eine Frage, die auch ständig uns gestellt wird, wurden nicht Tora und Evangelium, also Altes und Neues Testament, verfälscht? Und als Beweis wird dann angegeben, ja, es gibt doch so viele Bibelübersetzungen und die unterscheiden sich doch. Und dann werden die kritischen Bibelkommentare des Westens angeführt, die haben muslimische Theologen sehr gut gelesen. Und sie sagen dann, hier habt ihr doch den besten Beweis, hier steht es doch, vieles, was im Evangelium steht, das hat Jesus ja gar nicht wirklich gesagt, das hat die Gemeinde hinzugetan. Also ihr seht doch hier, ihr schreibt das ja selber, dass eure Bibel verfälscht worden ist. Ich habe etwa so geantwortet, wir haben als Christen einen anderen Glauben auf unsere heiligen Bücher als ihr. Unsere heiligen Bücher berichten vom Handeln Gottes durch die Jahrhunderte und Jahrtausende der Heilsgeschichte. Wir verstehen unsere Bücher nicht als ein mechanisch inspiriertes Wort Gottes, sondern als von Gottes Geist eingegebenes Menschenwort. Wenn Paulus seine Briefe geschrieben hat, hat er sich halt hingesetzt und hat einen Brief geschrieben, wie wir Briefe schreiben, aber sein Brief ist durch den Geist Gottes eingegeben worden. Aber es ist nicht eine mechanische Inspiration, wie sie der Moslem versteht, dass bei Mohammed gewissermaßen das eigene Denken ausgeschaltet war und Gott ihm dann seine Rede eingetrichtert hat. Gottes Wort in Reingestalt ist für uns Jesus und die Tora des Alten Testament ist Hinführung zu Jesus, ist Weissagung auf Jesus. Das Evangelium, das Neue Testament ist Bericht, Zeugnis von Jesus. Und diese Berichte sind uns sehr zuverlässig überliefert, das kann man wissenschaftlich nachweisen. Wir haben ganz alte Dokumente darüber, die beweisen, dass hier eben nichts verfälscht worden ist. Und die kleinen Abweichungen, die wir in den Texten und Handschriften haben, sind inhaltlich unbedeutend. Wenn die Berichte geändert worden wären von den Christen späterer Generationen, dann hätte man doch zuerst das Peinliche weggelassen. Und wir finden in unseren heiligen Büchern sehr viele Dinge, die peinlich sind für die Schreiber. Das hätte man sicher als erstes weggelassen, wenn man schon etwas hätte fälschen wollen. So viel zu dieser Frage, wurden nicht Tora und Evangelium verfälscht? Eine weitere Frage, die mir öfter gestellt worden ist, ist diese: Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen Islam und christlichem Glauben? Gerade positiv neugierige Muslime stellen diese Frage. Ich habe etwa folgendermaßen geantwortet: Wir beide glauben an den einen Gott, den Schöpfer und Herrn der Geschichte. Aber, und nun kommt der Unterschied, für uns als Christen ist am wichtigsten, dass dieser allmächtige Gott ein treuer, zuverlässiger Gott ist, auf den hundertprozentig Verlass ist. Und der beste Beweis für die Treue Gottes ist das Kommen und das Leben Jesu. Und Gott sagt uns durch Jesus, dass wir unserer Rettung gewiss sein dürfen. Jesus war sündlos, aber er hat sein Leben für die Sünde geopfert. Und dies macht mich gewiss, dass meine Schuld wirklich vergeben ist. Nun darf ich Gott danken mit meinem Beten und meinen guten Werken. Alles, was ich tue, ist Dankbarkeit für das empfangene gewisse Heil. Durch Jesus habe ich alles für mein ewiges Heil. Und deswegen nennen wir Jesus den Sohn Gottes. Und deshalb gibt es für uns nach Jesus keinen Gesandten und Propheten Gottes im alttestamentlichen Sinn mehr. So etwa in dieser positiven Weise habe ich versucht, den Unterschied zwischen Islam und christlichem Glauben deutlich zu machen. Die fünfte Frage oder die fünfte Aussage, die uns ständig entgegengehalten wird, heißt, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Ich sage dann einfach, doch, er ist gekreuzigt worden. Kein ernstzunehmender Historiker würde es bestreiten, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Eine andere Frage ist die Auferstehung, die können wir historisch nicht beweisen, aber die Kreuzigung ist historisch bewiesen. Und ich glaube, wenn man mal in der Welt des Islam anfängt, wirklich historisch zu denken und zu arbeiten, wird man in sehr große Konflikte kommen. Aber wichtiger ist für uns als Christen die Frage, warum wurde er gekreuzigt? Und hier sage ich ganz deutlich, es war Gottes Wille, dass Jesus gekreuzigt wurde, und zwar aus zwei Gründen. Jesus musste gekreuzigt werden, um die Tiefe menschlicher Bosheit ans Licht zu bringen. Denn Jesus wurde ja von frommen Menschen gekreuzigt, die meinten, damit Gottes Willen zu tun. Hier am Kreuz Jesu oder im Kreuz Jesu wird die Bosheit des menschlichen Herzens offenbar. Und deswegen kann ich letztlich nur im Blick auf das Kreuz meinen Zustand vor Gott, meine Verlorenheit erkennen, meine Schuld erkennen und bereuen. Muslime wissen ja um die Umkehr zu Gott, sie sprechen sehr oft darüber, aber die Tiefe meiner Schuld kann ich letztlich nur unter dem Kreuz erkennen. Und das Zweite, am Kreuz erkenne ich aber auch die Liebe Gottes zu den Sündern. Jesus wurde ja deshalb gekreuzigt, weil er den Sündern das Erbarmen Gottes gezeigt hat. Deswegen geriet er in Konflikt mit den jüdischen Führern. Und deswegen macht mich gerade das Kreuz Jesu der Liebe Gottes gewiss. So viel zur Kreuzigung. Sechstens, eine Frage, die mir öfter gestellt wurde, ist Israel wirklich Gottes auserwähltes Volk? Ich habe diese Frage rundweg bejaht, aber hinzugefügt, aber Gott hat dieses Volk deshalb auserwählt, um durch es den Heiland, den Retter für alle Völker, Jesus Christus, zu schicken. Israel aber hat jedenfalls weitgehend Jesus als seinen Messias und Retter abgelehnt. Und deshalb lebt Israel, soweit es nicht an Jesus glaubt, bis heute im Widerspruch zu Gott. An Israel, an dem heutigen Israel, wird deutlich, dass es ein sündiges Volk ist, weil es Gott nicht gehorcht. Und daran wird deutlich, dass Israel nicht besser ist als andere Völker. Und Gottes Wort sagt es uns auch ganz klar, dass Gott es nicht erwählt hat, weil es besser wäre als andere Völker, sondern Gott möchte an diesem Volk seine Gnade und Treue groß machen. Und deshalb hat Gott dieses Volk trotz seines Ungehorsams, trotz seiner Sünde bis heute nicht aufgegeben. Aber wir haben die Verheißung, dass Israel sich einmal zu Jesus bekehren wird, an ihn glauben wird. Und ich habe dann immer auch hinzugefügt, dass im Laufe der 2000-jährigen Kirchengeschichte sich immer auch Juden zu Jesus bekehrt haben, bis heute. So viel eine Auswahl von Glaubensfragen im Blick auf den christlichen Glauben. Jetzt noch vier Beispiele im Blick auf den Islam. Siebte Beispiel, die Frage, warum anerkennt ihr Mohammed nicht als Gesandten Gottes? Eine der kritischsten Fragen, die einem gestellt werden kann. Und in dieser Frage kulminiert für manche Muslime die Anfrage an uns Christen. Wenn ich nun gleich sagen würde, ja, Mohammed war ein Lügenprophet, dann muss ich damit rechnen, dass ich in den nächsten 5 Minuten nicht mehr lebe. Und deswegen ist diese Frage äußerst brisant. Warum anerkennt ihr Mohammed nicht als Gesandten Gottes? Ich habe etwa folgendermaßen geantwortet: In unserer Bibel steht nichts über Mohammed. Im Gegenteil, für uns ist Jesus das Siegel der Propheten. Ich habe durchaus manchmal diesen islamischen Ausdruck gebraucht. Jesus ist für uns noch mehr als das Siegel der Propheten. Er ist die Erfüllung aller Weissagungen des Alten Testaments. Und deswegen haben wir in Jesus das volle Heil. Er ist der Heiland für alle Menschen. Wir brauchen neben und nach Jesus niemanden. In diesen Aussagen steckt natürlich indirekt eine sehr starke Kritik an Mohammed, aber um den Gesprächspartner nicht zu verletzen, habe ich das nie so ausgesprochen. Achtens, es kommt dann sehr oft gerade bei diesem Thema über Mohammed der Einwand, aber Mohammed ist doch im Evangelium angekündigt. Und man spielt dann an auf Johannes 14 und Johannes 16, wo es um den Parakleten, den Tröster geht. Und die weit verbreitete islamische Anschauung ist ja, dass wir als Christen hier einen Buchstaben geändert haben, dass wir aus dem griechischen Wort Parakletos das Wort Parakletos gemacht haben. Parakletos heißt der Gepriesene und das heißt auf Arabisch Mohammed. Die Muslime sind der Meinung, dass hier, wo für uns vom Heiligen Geist die Rede ist, Mohammed angekündigt ist. Und diesen Einwand habe ich sehr, sehr oft gehört. Meine Antwort bestand darin, dass ich gesagt habe, nein, hier ist vom Heiligen Geist die Rede. Wir können aus dem ganzen Sinnzusammenhang von Johannes 14 bis 16 deutlich machen, dass es hier nicht um eine Person geht, sondern um die Kraft, die tröstende Kraft Gottes, die Jesus seinen Jüngern verheißt, wenn er zum Vater gegangen ist. Neuntens, in vielen Gesprächen mit Muslimen wird die dichterische Kraft des Koran, die vollkommene Sprache des Koran, gelobt als der beste Beweis für die Wahrheit des Islam. Was antworten wir darauf? Ich habe zunächst einmal bestätigt, ja, das ist richtig, der Koran ist in wunderschöner arabischer Sprache geschrieben, er ist eine schöne Dichtung. Aber auch in der Bibel finden wir viele dichtere schöne Stellen, etwa die Psalmen. Für uns als Christen ist jedoch nicht entscheidend, ob die Heilige Schrift in dichterisch schöner Sprache geschrieben ist, sondern für uns ist die Heilige Schrift Zeugnis vom Tun und Reden Gottes. Und das Herrlichste am Wort Gottes ist Jesus, der in Person das Wort Gottes für uns ist. Uns geht es letztlich eben nicht um dieses schöne dichterische Buch, uns geht es um die Person. Zehntens, nun geht es um ein Thema, was ich oft in Gesprächen mit Muslimen angeschnitten habe. Ich habe sie manchmal direkt gefragt, hast du Heilsgewissheit? Und es war sehr interessant, die Reaktionen darauf zu hören. Manche sagten, ich hoffe, dass Gott mir gnädig ist, ich strenge mich an, ich halte die Gebote Gottes ein, ich hoffe, dass ich gerettet werde. Eine andere Antwort hieß, Heilsgewissheit kann es gar nicht geben, denn sie widerspricht der Freiheit Gottes. Gott ist der absolut Freie, er tut, was er will. Wir müssen deshalb warten, bis Gott sein Wort im Gericht spricht. Jetzt können wir keine Heilsgewissheit haben. Wer behauptet, Heilsgewissheit zu haben, erhebt sich über Gott. Und schließlich habe ich die Antwort bekommen, ja, es kann Heilsgewissheit auch für den Muslim geben, denn letztlich sind alle Menschen zum Heil bestimmt. Ich habe allerdings diese Antwort nur in einem konkreten Fall bekommen. Das ist ein Beamter auf dem Arbeitsamt in Assuan, dem ich sehr oft über diese Fragen gesprochen habe. Und er versuchte mir in einer Art pantheistischen Deutung deutlich zu machen, dass der Islam so etwas wie eine Allversöhnungslehre ist. Aber das ist sicher nicht typisch für den sunnitischen Islam. Aber ich habe dann geantwortet auf diese Frage der Heilsgewissheit, indem ich bezeugt habe, warum ich als Christ Heilsgewissheit haben kann. So viel zu den Glaubensfragen. Wir kommen jetzt zweitens zu den Kultusfragen. Ich bin manchmal gefragt worden, im Blick auf den christlichen Glauben, wie unterscheiden sich bei euch eigentlich die verschiedenen christlichen Konfessionen? Man kennt ja im sunnitischen Islam die vier Wege, Madhahib. Und so bin ich oft gefragt worden, wie ist es mit den christlichen Wegen, also mit Orthodoxen, Katholiken und Evangelischen, wie unterscheiden sie sich? Ich habe nun in der Antwort versucht, Orthodoxe und Katholiken nicht abzuwerten, sondern positiv betont, was uns als evangelischen Christen wichtig ist. Für uns ist die Bibel die einzige Glaubensgrundlage, während wir Traditionen, die hinzugekommen sind, nicht für wichtig und richtig halten. Ein anderer Unterschied ist etwa, dass wir als evangelische Christen das freie Gebet mehr lieben, während in anderen Konfessionen das vorformulierte Gebet, wie etwa im Islam, eine größere Rolle spielt. Dass wir überhaupt in der evangelischen Konfession weniger feste Ordnungen haben als in den anderen Konfessionen. Aber ich habe dann immer hinzugefügt, entscheidend ist nicht der Ritus, sondern der persönliche Glaube. Was uns als Christen aller Konfessionen verbindet, ist der Glaube an Gott den Vater und Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und das kommt etwa darin zum Ausdruck, dass wir alle das Vaterunser beten und alle das nizänische Glaubensbekenntnis sprechen. Mir ist überhaupt im Orient gerade dieses nizänische Glaubensbekenntnis, was ja orthodoxe Katholiken und evangelische verbindet, sehr wichtig geworden. Es war die 11. Frage, wie unterscheiden sich die christlichen Konfessionen? 12. Eine Frage, die mir oft gestellt wurde, warum heiraten die Mönche nicht oder warum gibt es das Zölibat in der katholischen Kirche? Und dahinter steckt immer die Frage, verführt das nicht letztlich zur Sünde? Muslime können sich das gar nicht vorstellen, dass man ohne Sünde unverheiratet sein kann. Und ich antworte dann, dass sicher nach der Schöpfungsordnung Gottes das Natürliche die Ehe ist, aber dass für uns als Christen Ehelosigkeit möglich ist, wenn wir unser Leben ganz in den Dienst Jesu Christi stellen wollen, um nur ganz für ihn ohne den Ballast einer Familie da zu sein. Aber es gibt hier für uns kein Gesetz. Ehelosigkeit ist keine Pflicht, sondern sie beruht auf einer besonderen Berufung durch Christus. 13. Die Frage nach dem Gebet. Ich habe im Gespräch mit Muslimen oft diese Frage von mir aus angeschnitten. Es gibt ja viele Muslime, die meinen, dass Christen überhaupt nicht beten. Gerade wenn Muslime nach Europa kommen, sehen sie nur verschlossene Kirchen. Man sieht keinen Menschen auf der Straße beten. Und in eine Kirche hinein geht ein Moslem nicht. Sie haben also den Eindruck, Christen beten nicht. Und ich habe deshalb gern über das Gebet gesprochen. Wir dürfen, und das ist der Unterschied zum islamischen Gebet, unseren Gott als den Vater im Himmel vertrauensvoll anreden und ihm alles sagen. Wie ein Kind zum Vater redet, dürfen wir ihm alles sagen. Das kennt der Muslim nicht. Und ich habe hier gern einfach das Vaterunser als bestes Beispiel für ein vertrauensvolles kindliches Gebet genannt. Ich komme dann 3. zu den Lebensfragen. Zunächst zu den allgemeinen Lebensfragen. Das 14. Beispiel. Wir sind oft Menschen begegnet, die uns Leute aus dem Westen bewunderten wegen unserer Technik und unserer wissenschaftlichen Überlegenheit. Vergesse nicht, wie ich mal in Dongola warten musste auf den Lastwagen und lag da in einer Herberge auf einer Pritsche und plötzlich lag neben mir ein junger sudanesischer Lehrer und wir kamen ins Gespräch und er sagte, ja, ich habe meine Schwester aus dem Dorf hierher gebracht nach Dongola, sie ist krank und das war eine riesige Sache. 2 Tage haben wir gebraucht, bis wir schließlich hier waren. Bei euch, da telefoniert man, dann kommt der Krankenwagen 2 Minuten und in 5 Minuten ist man im Krankenhaus. Bei euch funktioniert das alles wunderbar, bei uns ist das alles so rückständig und umständlich. Nun ist man natürlich dann in der Versuchung zu sagen, ja, das stimmt, das ist alles wunderbar bei uns und bei euch ist alles primitiv. Aber das wäre, meine ich, genau der verkehrte Weg. Sondern ich habe dann geantwortet, sicher, bei uns ist durch die Technik sehr viel Gutes da. Aber die Menschen bei uns im Westen haben über der Technik ihre Seele verloren. Es ist alles so seelenlos geworden und sie haben über der Wissenschafts- und Technikgläubigkeit Gott verloren. Die Menschen vertrauen der Technik, aber sie vertrauen Gott nicht mehr. Und deswegen sind die Menschen bei uns wohl äußerlich reich geworden, aber sie sind innerlich arm geworden. Und hier habe ich nun eine Möglichkeit, eben über die geistliche Armut und die Sünde des Menschen, seine Gottesferne zu sprechen, bin von solch einem Randthema, Bewunderung der Technik, zu einem geistlichen Thema gekommen. Das war das Beispiel 14, Bewunderung westlicher Technik und Wissenschaftlichkeit. Zu den politischen Fragen möchte ich 15. ein Beispiel nennen. Frage, die mir in Ägypten sehr oft gestellt wurde, warum unterstützt ihr als Deutsche Israel? Eine sehr brenzlige Frage, gerade zu der Zeit der arabisch-israelischen Kriege. Ich habe aber normalerweise nicht geantwortet, das ist Politik, das geht mich nichts an, sondern ich habe etwa so geantwortet, ihr müsst uns als Deutsche verstehen. Unser Volk ist schuldig geworden, wie bisher wohl kaum ein Volk in der Geschichte. Es gibt wohl kein vergleichbares Beispiel, dass ein Volk 6 Millionen Menschen umgebracht hat. Wir sind in ganz, ganz tiefer Weise schuldig geworden vor Gott. Und das Tragische ist, dass viele Menschen in unserem Land das noch nicht einmal erkannt haben. Unsere Regierung möchte nun ein klein wenig den betroffenen Familien der Juden, von denen viele in Israel leben, ein wenig das wieder gut machen, was ihnen geschadet worden ist, dadurch, dass viele umgekommen sind. Aber letztlich können wir ja Schuld nicht wieder gut machen. Und hier bin ich nun bei einem geistlichen Thema. Muslime sind ja der Meinung, sie könnten Schuld aufwiegen durch ihre guten Taten. Wir können Schuld nicht wieder gut machen, wir können nur die Gnade und Barmherzigkeit Gottes erbitten und dann aufgrund der erfahrenen Barmherzigkeit versuchen, ein wenig das, was wir kaputt gemacht haben, zu reparieren. Und so bin ich von einem politischen Thema zu einem sehr zentralen geistlichen Thema gekommen. Beispiel 16. Bei den Arabern wird Hitler noch sehr verehrt, Rommel und so weiter. Und wenn das Stichwort darauf kam, habe ich etwa folgendermaßen geantwortet. Hitler ist eine überaus tragische Figur. Uns wird an ihm deutlich das ganze Aufbäumen des Menschen gegen Gott, das, was eigentlich die Sünde des Menschen ausmacht. Dieser Mann hat sich wirklich an die Stelle Gottes gesetzt. Er hat sich quasi göttlich verehren lassen. Und die Folge war, dass er ganz Europa ins Chaos gestürzt hat. Und wir haben bis heute die Folgen davon zu tragen. Unser Volk lebt getrennt in 2 Staaten. Und er hat unser Volk in eine große Gottlosigkeit hineingerissen. Und so kann man ausgehen von solch einem politischen Thema Hitler auch auf zentrale geistliche Fragen kommen. 17. Bin manchmal gefragt worden, was denkst du vom Kommunismus? Ich habe etwa folgendermaßen geantwortet, der Kommunismus ist sehr gut gemeint, er hat ein gutes Ziel. Aber seine Tragik ist, dass er erstens dieses Ziel ohne Gott erreichen möchte, er leugnet Gott und deswegen ist er von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und zweitens übersieht der Kommunismus, dass das Herz des Menschen böse ist und dass seine Ideale deshalb nicht zu erreichen sind. Und weil das Herz des Menschen böse ist und deshalb der Kommunismus eine Illusion letztlich ist, kann er nicht ohne Zwang und Gewalt auskommen. Und so kann ich von dieser Frage des Kommunismus ausgehend eben vom bösen Herzen des Menschen sprechen und dann auch das Evangelium als Antwort verkündigen. Schließlich zum Schluss noch einige Beispiele zu moralischen Fragen. Beispiel 18. Es ist im Bereich des Islam und auch gerade unter Muslimen, die in Deutschland oder in Mitteleuropa leben, sehr bekannt, wie moralisch entartet der Westen ist. Das wird nur noch besonders hochgespielt in den Medien. Und die Frage ist dann immer, warum lässt euer Staat das zu? Oder warum lässt die christliche Kirche das zu? Warum tut man nichts gegen den Verfall? Gegen den Verfall der Sitten, gegen den Verfall der Familie? Wie ist das möglich bei euch, dass Männer und Frauen unverheiratet beieinander leben? Und ich gebe etwa folgende Antwort. Vor einigen hundert Jahren war es bei uns auch noch so wie bei euch. Aber dann begann vor etwa 300 Jahren die Aufklärung, die zunehmende Kritik an Gott. Die Menschen haben sich losgelöst von Gott in ihrem Denken und ihrem Leben. Sie haben sich frei gemacht von den Geboten Gottes. Und weder die Kirche noch der Staat hat heute letztlich über den moralischen Bereich des Menschen etwas zu sagen, es sei denn eben im Rahmen der Gesetze, die das Zusammenleben der Menschen einigermaßen regeln. Aber ich füge dann auch hinzu, der Vorteil bei uns ist, dass die meisten Menschen sehr ehrlich geworden sind. Bei euch ist das Problem, dass die Sünde da ist, wie bei uns, aber sie wird versteckt. Sie wird hinter der Fassade einer Moral nach außen hin versteckt, aber sie ist genauso da. Sagt dann immer, bei uns ist die Sünde auf der Straße, sie ist für jedermann zu sehen, bei euch ist die Sünde im Geheimen da. Letztlich ist hier kein Unterschied. Ich habe festgestellt, dass mir die Muslime normalerweise hier zugestimmt haben. Es sieht bei uns im Grunde nicht besser aus als bei euch. Nur die Fassade nach außen hin ist noch da. Beispiel 19. Eine Frage, die mir öfter gestellt wurde, warum ist der christliche Glaube so jenseitig? Ihr Christen, ihr lebt immer mit einem Bein schon im Himmel. Der Islam ist ein Glaube und deswegen ist er der bessere, der mit beiden Beinen auf der Erde lebt. Der Islam ist der natürliche Glaube, während euer Glaube den Menschen spaltet in einen weltlichen und einen geistlichen Bereich. Und ich habe folgendermaßen etwa geantwortet, wir als Christen wissen, dass das Herz des Menschen böse ist, letztlich irreparabel böse ist. Wir können es nicht wieder gut machen, aber Gott selbst wird in der Neuschöpfung alles neu machen. Und deswegen sind wir als Christen jetzt gewissermaßen schon Bürger zweier Welten. Wir leben noch in dieser Welt, in dieser alten, vergehenden Welt, und wir bemühen uns auch um diese Welt, wir arbeiten in ihr und wir ringen darum, dass in dieser Welt die Gebote Gottes gehalten werden. Aber letztlich wissen wir, Gott wird alles neu machen. Deswegen leben wir wirklich eben mit einem Bein in dieser Welt, mit dem anderen Bein in der anderen Welt. Ein Problem, auf das ich normalerweise nicht eingegangen bin, ist das tausendjährige Reich. die Hoffnung, dass Gott ja auch auf dieser Welt, bevor sie vergeht, noch einmal einen paradiesischen Zustand des Heils schaffen wird. Aber das wäre im Zusammenhang der Gespräche mit Muslimen sicher zu kompliziert, auf diese Fragen einzugehen. Schließlich Beispiel 20. Bin oft gefragt worden, wie ist es bei euch mit dem Alkohol? Warum dürft ihr Alkohol trinken? Wie ist es bei euch mit der Ehe? Warum gibt es die Ein-Ehe? Hat die Ein-Ehe im Westen nicht dazu geführt, dass eben verbotenerweise viele Männer und Frauen außereheliche sexuelle Beziehungen haben? Ist nicht deshalb die Mehr-Ehe als von Gott erlaubt wesentlich besser? Wie ist es mit dem Essen vom Schweinefleisch und so weiter, diese ganzen bekannten Fragen? Im Blick auf die Ehe habe ich geantwortet, dass für uns die Ehe so etwas wie das Spiegelbild des Verhältnisses Gottes zum Menschen ist. Wie Gott ja gewissermaßen Gesprächspartner des Menschen sein möchte, sein Gegenüber, so ist auch die Ehe eine Partnerschaft von Mann und Frau. Oder im Blick auf den Alkohol habe ich gern gesagt, für uns ist Alkohol nicht direkt verboten, aber viele Christen enthalten sich des Alkohols oder sie nehmen ihn nur in geringem Maße zu sich. Trunksucht gilt für uns auf jeden Fall als großes Übel. Aber ich habe dann auch die Gegenfrage gestellt, binden nicht Rauchen und Haschisch den Menschen noch viel mehr, als es etwa der Alkohol tut? Und von diesen Fragen ausgehend kann man dann über die Frage der Bindung an Gott, des Gehorsams und der Hingabe an Gott sprechen. Ich versuchte durch diese 20 Beispiele deutlich zu machen, wie man ausgehend auch von sehr brenzligen, kritischen Fragen doch das Thema zum Zentralpunkt des Evangeliums hinführen kann. Und ich möchte Mut machen, keinen dieser Fragen auszuweichen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie wir in rechter Weise antworten können, ohne unseren Gesprächspartner zu verletzen, aber doch ihm das positive Evangelium zu bezeugen.